Deutschlandfunk.
Ich grüße euch. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Scheine aus dem Portemonnaie ziehen, an der Kasse Münzen aus dem Geldbeutel zusammenklauben, das ist mühsam, kostet Zeit, nervt die, die hinter einem warten. Und es geht ja viel schneller und bequemer, einfach mit dem Handy oder der Karte zu bezahlen. Die Zeit des Bargelds ist vorbei. Könnte man meinen. Aber so ein paar Vorteile hat das Bargeld dann doch.
Bargeld schützt die Privatsphäre. Immer wenn Krisen sind, wird Bargeld nachgefragt. Bargeld ist immer noch sehr viel im Umlauf. Man kommt noch ganz gut ran. Man kann es noch sehr gut verausgaben. Es wird immer noch ganz gut genutzt. Und die Frage ist jetzt, wie wichtig ist es den Leuten denn eigentlich, dass es Bargeld gibt?
Brauchen wir Bargeld noch? Und wenn ja, wofür eigentlich? Darum geht's im Vortrag von Heike Wörlen. Heike Wörlen hat in Betriebswirtschaft promoviert und arbeitet heute für die Deutsche Bundesbank. Dort ist sie zuständig für Grundsatzfragen, Öffentlichkeitsarbeit und Analysen des baren Zahlungsverkehrs. Will heißen, Heike Wörlen und ihr Team erforschen Fragen wie: Wer zahlt heute noch mit Bargeld? Wie viel Bargeld ist in Deutschland im Umlauf? Wozu wird Bargeld überhaupt noch verwendet? In ihrem Vortrag berichtet sie von den Ergebnissen ihrer Untersuchungen. Gleichzeitig argumentiert sie dafür, dass es keine gute Idee ist, sich ganz und gar vom Bargeld zu verabschieden. Auch in Zukunft, sagt Heike Wörlen, werden wir Bargeld noch brauchen. Sie hat ihren Vortrag am 14. Oktober 2025 gehalten, und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe Wagnis, Mut, Verantwortung der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main.
Der Vortrag heute lautet Unser Bargeld, warum wir es lieben sollten. Das ist ein, wie ich finde, sehr emotional gewählter Titel. Den hat die Polytechnische Gesellschaft vorgeschlagen. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Novum. Denn normalerweise heißen bei uns in der Bundesbank solche Vorträge eher so Zukunft des Bargelds, Entwicklungen, Risiken und Chancen oder so. Also irgendwas eher Nüchternes. Und jetzt reden wir heute darüber, warum wir Bargeld lieben sollten. Der ganze Vortrag ist auch eingebettet in die Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft Wagnis, Mut, Verantwortung. Das ist auch interessant, dass wir hier das Thema Bargeld ansiedeln, aber da kommen wir später noch zu. Und weil wir, wie gesagt, heute vielleicht ein bisschen emotionaler unterwegs sind, dachte ich, fange ich auch mal an. Am Anfang mit einer persönlichen Anekdote, weil es ja heute um die Liebe zum Bargeld geht. Auf dem Bild sehen Sie eine Preisverleihung zu einem Schätzspiel, das die Kreissparkasse Bamberg Anfang der 80er Jahre gemacht hat. Ich verrate Ihnen was, eine Person auf dem Bild bin ich. Ich habe da auch was gewonnen. Und bei diesem Schätzspiel ging es darum, aus einem gläsernen Behälter, der mit Münzen und Scheinen gefüllt war, eben die korrekte Summe zu raten. Und die Kinder, die am nächsten dran waren, wurden dann eben zu einer Preisverleihung eingeladen. Und das Ganze wurde auch in der Zeitung veröffentlicht. Und meine Eltern haben den Ausschnitt aufgehoben. Darum konnte ich den heute mitbringen. Warum ich das erzähle? Ja, also damals fand ich, war so eine Bank, so eine Kreditinstitutsfiliale einfach noch sehr stark geprägt vom Bargeld. Wenn ich damals in meine Sparkasse reingegangen bin, das war ein großer Saal, der komplett mit Panzerglas dann abgesichert war, weil die Mitarbeiter, die saßen alle hinter diesem Panzerglas, weil ja klar war, eine Bank hat mit Bargeld zu tun und da sind Werte dahinter und das muss man besonders sichern. Es kann sein, dass heute Kreditinstitute das immer noch so machen, wenn sie irgendwie Kinder an das Thema Geld ranführen wollen. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, da will ich den Banken nicht Unrecht tun. Aber damals hat eben so eine Bankfiliale das Thema Bargeld noch so richtig geatmet. Und wir wurden ja auch damals alle mit dem Thema Bargeld sozialisiert. Jeder hat bar bezahlt. Wenn jemand nicht bar bezahlt hat, dann waren das vielleicht solche Damen im Pelzmantel, die mal einen Euro-Scheck ausgestellt haben. Das habe ich damals mal gesehen, aber ansonsten hat jeder bar bezahlt. Und heute sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Ich springe mal ein paar Jahrzehnte weiter und zeige Ihnen so ein paar Schlagzeilen, die wir aus, sage ich mal, bekannten Nachrichtenmedien mal rauskopiert haben. Also das war nicht die Titelzeile, sondern es war ein Zitat aus diesem Artikel, der da erschienen ist. Bargeld ist böse, nur Steuerhinterzieher, Terroristen, Kriminelle und Schwarzarbeiter verwenden noch Bargeld. Dann haben wir eine EZB-Studie, die sagt, Bargeld verliert beim Bezahlen an Bedeutung. Die EU beschließt eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, wurde im Januar 2022 veröffentlicht. 2/3 der Verbraucher zahlen jetzt kontaktlos, hieß es letztes Jahr, Smartphone statt Cash. Und ganz aktuell, erst wenige Wochen alt, eine Bank im süddeutschen Raum sagt, sie schafft das Bargeld komplett ab. Also in ihren Filialen gibt es keine Bargeldgeschäfte mehr, die man tätigen könnte. Da muss man jetzt halt woanders hin. Also so sieht es eher heute aus im Vergleich zu damals, als das Bargeld allgegenwärtig war. Und dann wollte ich Ihnen noch so eine Werbekampagne zeigen, die dieses Jahr lief. Ich weiß nicht, ob Sie es irgendwo mal gesehen oder aufgeschnappt hatten. Es war eine Kampagne, auch recht emotional geprägt, muss man sagen, die jetzt nicht die Vorzüge der von der Firma präferierten Bezahllösung herausgestellt hat, sondern quasi einfach nur gegen das Bargeld ging und auf eine recht emotionale Weise. Cash ist nicht mehr King, sehen Sie rechts. Das Bild habe ich geschossen. Da habe ich dann auch so die Haltestelle noch mit fotografiert. Das ist nämlich die Haltestelle der Deutschen Bundesbank, der Buslinie 34. Also die haben das direkt vor unserem Haus platziert, dieses Werbeplakat. Und das andere eben, du liebst Bargeld, aber hat Bargeld dich jemals zurückgeliebt? Was ja im Grunde wunderbar zu dem heutigen Vortragsthema passt. Warum wir Bargeld lieben oder auch nicht lieben sollten, je nachdem, wie man dazu steht. Und diese Firma hat sich halt eindeutig dagegen positioniert. Genau, also so sieht es im Moment aus. Bargeld ist schon irgendwie ein bisschen unter Beschuss. Es wird Kritik daran geübt und ja, auch tatsächlich sogar Werbekampagnen dagegen gefahren. Und bevor wir jetzt quasi auf das Thema kommen, warum wir das denn eigentlich lieben sollten oder auch nicht lieben sollten, das ist ja ein emotionales Thema, das kann sich natürlich jeder für sich überlegen, ob er das machen möchte, wollte ich jetzt doch noch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten einstreuen. Einfach nur als Einordnung hinsichtlich der Frage, wo steht Bargeld eigentlich im Moment? Wie schaut's aus um das Bargeld? Weil da gibt's ja viele Gerüchte, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, aber wie sehen denn die nackten Zahlen aus? Und wir fangen immer hier mit dieser Grafik an, und zwar mit der Frage, wie viel Bargeld ist denn überhaupt in Umlauf? In Umlauf bedeutet quasi außerhalb der Tore einer Zentralbank. Also kann bei den Geschäftsbanken liegen, bei Privatpersonen, im Handel. Und hier sieht man, dass der Bargeldumlauf, also die Bargeldnachfrage seit 2002, seitdem es den Euro gibt, mehr oder weniger kontinuierlich gestiegen ist. Die gelben Balken, da sehen Sie hier den Bargeldumlauf des gesamten Eurosystems. Das ist dann schon bei über 1,5 Billionen Euro, die im gesamten Eurosystem in Umlauf sind. Und davon eben über 900 Milliarden Euro, das sind die lila Balken, wurden durch die Deutsche Bundesbank emittiert. Also wurden in Deutschland oder über Deutschland in Verkehr gebracht. Also wir sind der größte Bargeldakteur des Eurosystems, also das Land mit der größten Bargeldnachfrage. Und ich finde, man nimmt ganz gut mit aus dieser Grafik, dass Bargeld keineswegs kurz vorm Aussterben ist, wie ja manche Leute manchmal so tun. Gleichzeitig begegnet uns natürlich im Alltag oft das Phänomen, dass man sieht, dass an der Kasse immer mehr unbar bezahlt wird. Also wir kennen das ja alle, wir stehen an der Kasse und vor uns wird mit Karte bezahlt, hinter uns wird mit Karte bezahlt. Und dann fragt man sich, ja, und warum ist jetzt hier so viel Bargeld im Umlauf, wenn es doch eigentlich immer weniger genutzt wird? Dieses Phänomen nennt sich Banknotenparadox tatsächlich, das hat einen eigenen Namen. Und kann dadurch aufgelöst werden, dass Bargeld ja nicht nur fürs Bezahlen verwendet wird. Also die Frage ist, wofür brauchen wir es überhaupt? Wofür wird es denn verwendet? Und das sind quasi volkswirtschaftliche Schätzungen. Die sind natürlich jetzt nicht auf den letzten Euro genau, aber im Großen und Ganzen sehr zuverlässig. Und wenn wir gucken in unseren Studienanalysen darauf, wofür es eben verwendet wird. Und für Transaktionen im Inland, in Deutschland, wird also weniger als 10% dieses Gelds verwendet. Also von diesen 900 Milliarden Euro, die die Deutsche Bundesbank emittiert hat, sind nur etwa 75 Milliarden Euro, werden dafür gebraucht, dass man im Handel eben zahlen kann. Das deckt sich auch mit anderen Währungen. Also beim US-Dollar sind die Werte ähnlich, weil eben viel Geld auch für andere Zwecke verwendet wird. Also ungefähr die Hälfte ist auch im Ausland. Einerseits im Ausland innerhalb des Eurosystems. Das kann zum Beispiel sein, wenn Sie mit einem vollen Portemonnaie nach Spanien fahren, in Urlaub fahren, dort das Geld verausgaben und mit einem leeren Portemonnaie nach Hause kommen, dann haben Sie quasi Geld ins Ausland verbracht. Es gibt auch einen sonstigen Auslandsumlauf außerhalb des Eurosystems. Da gibt es richtig spezialisierte Sortenhändler, die das Bargeld in alle Welt verschicken, verschiffen, weil es eben dort auch eine Nachfrage gibt nach Euro-Banknoten, weil es eben eine internationale Reservewährung ist, und zwar nicht nur unbar, sondern auch bar. Aber auch ein sehr großer Teil ist Wertaufbewahrung im Inland. Also das, was tatsächlich hier die Leute unterm Kopfkissen haben, irgendwo. Wir sehen das manchmal bei D-Mark-Banknoten. Die kann ja auch noch jeder bei uns zurückgeben und in Euro eintauschen. Und wenn dann irgendwelche Haushaltsauflösungen sind, weil halt nun mal leider die Oma gestorben ist, dann kommen die Erben oft mit D-Mark-Banknoten zu uns. Und da sieht man eben, wo das überall versteckt wurde. Die sind überall, diese Banknoten oder auch diese Münzen, in irgendwelchen Gartenzwergen, in Kaminen, im Garten vergraben. Also es gibt alles. Und eben auch beim Euro kann davon ausgegangen werden, dass viel eben unter der Matratze, unterm Kopfkissen, wo auch immer, sich befindet. Wir haben da auch mal tatsächlich eine richtige Umfrage dazu gemacht. Die war gar nicht so leicht, weil wer will denn konkret verraten, wie viel er zu Hause hat. Aber wir haben uns die Mühe gemacht und ein sehr, sag ich mal, ausgereiftes Fragedesign entwickelt. Und da kam raus, dass der deutsche Durchschnittsbürger 1364 Euro zu Hause hat. Also wenn Sie nachher nach Hause kommen, können Sie ja mal gucken, ob Sie das irgendwo finden. Weil im Durchschnitt müsste das bei jedem von Ihnen irgendwie da liegen. Genau, also das sind quasi die Verwendungszwecke von Bargeld. Und wie gesagt, viel Bargeld ist halt quasi dem Bargeldkreislauf entzogen, weil es halt einfach nur aufbewahrt wird oder sich im Ausland befindet. Aber diese 75 Milliarden, die für Transaktionen verwendet werden, das ist quasi das Geld, das in Deutschland immer weiter zirkuliert und eben auch für konkrete Konsumausgaben verwendet wird. Und die nächste Frage, die wir uns dann in dem Zusammenhang immer stellen, ja, wo kriegen wir das denn her? Wie kommt man eigentlich ans Bargeld? Und klar, natürlich, man geht zu seiner Bank, das ist jetzt irgendwie nichts besonders Bemerkenswertes, aber uns interessiert in diesem Zusammenhang als Bundesbank auch immer die Frage, ja, wird es denn leichter für die Menschen an Bargeld zu kommen oder wird es schwerer? Und da machen wir regelmäßig Umfragen dazu. Also wir haben Studienanalysen zum Thema Zahlungsverhalten, wo wir dann eben auch fragen, wie leicht und wie gut kommen Sie denn noch an Ihre Zahlungsmittel? Und man sieht eben, dass der überwiegende Anteil der Menschen doch sagt, sie kommen sehr einfach oder ziemlich einfach ans Bargeld. Also dass halt eine Bankfiliale oder ein Geldautomat noch so liegt, dass sie gut rankommen. Aber der Anteil der Menschen, die sagen, sie finden es doch ziemlich schwierig oder sehr schwierig, der ist nicht groß, aber er steigt. Also wir haben zwei Studien durchgeführt, wir machen die immer so alle 2-3 Jahre. Und da sehen Sie die Jahre 2021 und 2023. Und da hat sich quasi der Anteil derer, die es ziemlich schwierig oder sehr schwierig finden, verdoppelt. Also ausgehend von einem geringen Niveau, aber verdoppelt. Insofern können wir sagen, okay, es ist noch gut, aber wir sollten die Situation schon im Auge behalten, ob sich es nicht noch weiter verändert. Also das heißt, ja, wenn ich bar zahlen möchte, komme ich noch ganz gut ans Bargeld. Und wie gut werde ich es denn dann aber eigentlich los? Kann ich es denn noch überall einsetzen, wo ich es einsetzen will? Ist die nächste Frage, die wir uns in dem Zusammenhang immer stellen, kann man eigentlich noch überall bar zahlen? Es gibt ja viele, die immer denken, ja, es ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, muss ja irgendwie in 100% aller Fälle einzusetzen sein. Aber in unseren Umfragen zeigt sich auch, dass die Menschen dass es entweder nicht gegeben ist, dass man wirklich nicht bar zahlen konnte, oder dass sie das zumindest nicht wahrnehmen. Also diese Daten hier beruhen auf Umfragen, wo man entweder angegeben hat, man konnte bar zahlen, oder wenn man unbar bezahlt hat, bekam man eben die Frage gestellt, hätte der Empfänger auch Bargeld angenommen? Und das ist natürlich ein bisschen eine subjektive Einschätzung. Aber was wir aus solchen Zahlen mitnehmen, ist, ja, es ist noch sehr, sehr gut. Man kann noch nahezu überall bar zahlen. Aber wenn wir das ein bisschen aufteilen auf verschiedene Zahlungsorte, dann sehen wir eben, ja, es ist halt unterschiedlich gut. Zum Beispiel bei Dienstleistungen außer Haus oder im Haus, da geht es halt nicht immer. Da nimmt halt der Empfänger auch nicht immer Bargeld an, was weiß ich, Handwerker oder Friseure. Und am schlechtesten ist es tatsächlich bei Ämter, Behörden und öffentlicher Verwaltung. Wenn man also Personalausweis bezahlt oder Reisepass bezahlt, da hat es doch schon deutlich nachgelassen, weil diese Bürgerbüros eigentlich oft sehr, sehr oft dahinterher sind, eigentlich von der Barzahlung wegzukommen, weil sie sagen, wir wollen ja modern sein, mit der Zeit gehen und den Leuten eben die Möglichkeit geben, auch mit Karte zu zahlen. Und da ist es zumindest der subjektiven Einschätzung nach am schlechtesten. Wir haben da auch eine weitere Studie tatsächlich in Vorbereitung, wo wir mal direkt bei diesen Ämtern mal nachfragen, wie schaut es denn eigentlich aus? Ist das nur eine subjektive Wahrnehmung oder ist es wirklich so? Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, die Akzeptanz von Bargeld ist immer noch sehr hoch. Es gibt im Moment, glaube ich, noch mehr Leute, die sich darüber beschweren, dass man nicht überall unbar zahlen kann. Die Menschen gibt es ja auch und die sagen dann, ja, toll, am Kiosk ist wieder nur Barzahlung möglich. Also von daher, die Akzeptanz ist immer noch sehr hoch, aber wir sollten es auch quasi im Auge behalten, um da die Entwicklungen zu verfolgen. Und jetzt ist noch die Frage, ja, und was wird denn jetzt ganz konkret genutzt? Also wie zahlen denn jetzt die Leute wirklich am Point of Sale? Und da haben wir in unserer Umfrage, haben wir ein Zahlungstagebuch dabei, wo die Leute tatsächlich mal für mehrere Tage eintragen müssen. Was habe ich denn gekauft? Wo habe ich es gekauft? Und welches Zahlungsmittel habe ich dafür verwendet? Und daraus lassen sich dann eben Zahlungsmittelanteile berechnen. Und wenn man das jetzt misst an der Anzahl der Transaktionen, ist Bargeld immer noch das meistgenutzte Zahlungsinstrument. Also rund 50% der Zahlungsvorgänge werden immer noch bar bezahlt, gefolgt von der Debitkarte. Also das ist das, was viele immer noch unter der Bezeichnung EC-Karte kennen. Und die anderen sind dann quasi im Vergleich dazu nur Randphänomene. Wenn wir das gemessen am Umsatz uns anschauen, sieht es ein bisschen anders aus. Also pro ausgegebenem Euro ist die Debitkarte tatsächlich das meistgenutzte Zahlungsinstrument, gefolgt von Bargeld. Das liegt natürlich vor allem daran, dass viele Kleinbeträge bar bezahlt werden und viele größere Beträge unbar. Und darum ergibt sich da diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen. Was Sie in Klammern sehen, sind die Vergleiche zur Vorgängerstudie von 2021. Und da sieht man schon, dass sich deutlich was verändert hat. Also bei den Transaktionen hat Bargeld um 7 Prozentpunkte abgenommen innerhalb von nur 2 Jahren zwischen 2021 und 2023. Und gemessen am Umsatz 4 Prozentpunkte. Das ist relativ viel im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie. Da waren es immer so im Durchschnitt 1 Prozentpunkt pro Jahr. Die Corona-Pandemie hat da schon viel verändert, weil halt überall diese Schilder standen, bitte zahlen Sie nicht bar, weil die Leute dann zum ersten Mal das unbare Zahlen ausprobiert haben. Auch das kontaktlose Zahlen hat ja in den letzten Jahren erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und dann sind die Leute halt nach der Pandemie nicht mehr wirklich zu ihrem alten Zahlungsverhalten zurückgekehrt. Wir führen diese Studie weiter durch. Insofern können wir lange Zeitreihen bilden. Wir haben 2008 angefangen. Insofern ist es auch wichtig, das zu beobachten, wie es aussieht, damit man eben auch in Zukunft noch die Wahlfreiheit hat, wie man zahlen möchte. Und dann als letztes aus der Zahlen-Daten-Fakten-Rubrik noch die Frage, jetzt wie wichtig ist es den Leuten denn eigentlich? Ja, also wir haben jetzt gesehen, Bargeld ist immer noch sehr viel im Umlauf. Man kommt noch ganz gut ran. Man kann es noch sehr gut verausgaben. Es wird immer noch ganz gut genutzt. Ja, aber es gibt natürlich gewisse Tendenzen. Eben das, der Barzahlungsanteil am Point of Sale nimmt ab. Und die Frage ist jetzt, wie wichtig ist es den Leuten denn eigentlich, dass es Bargeld gibt? Ja, und dazu haben wir Ihnen die Frage gestellt, wie wichtig ist für Sie die Möglichkeit, Bargeld zu nutzen? Und das andere ist, wie wichtig ist Bargeld Ihrer Meinung nach für die Gesellschaft? Und der Nutzen für die Gesellschaft wurde sogar noch ein bisschen höher eingestuft. Ja, also 72% der Leute sagten, dass es sehr wichtig oder ziemlich wichtig für die Gesellschaft ist, dass es eben Bargeld gibt und auch weiterhin gibt. Aber auch immerhin fast 70% haben gesagt, es ist mir persönlich auch wichtig, sehr wichtig oder ziemlich wichtig, Bargeld jetzt und in Zukunft zu nutzen. Also wir sehen schon, dass Bargeld einen Rückhalt hat in der Gesellschaft und dass es den Menschen jetzt nicht irgendwie egal ist, ob es Bargeld jetzt und in Zukunft gibt. Genau, aber warum sollten wir denn eigentlich Wert drauf legen, dass es Bargeld jetzt und in Zukunft weiter gibt und viel genutzt wird? Ja, oder auch, warum sollten wir Bargeld lieben? Je nachdem, wie emotional wir in diesem Zusammenhang werden wollen. Deswegen kommen wir jetzt quasi zu den Vorteilen von Bargeld. Was bringt uns das Ganze überhaupt? Und da fange ich einfach mal an mit einem Argument, das immer gern genutzt wird, was ich vorhin auch schon gehört habe, Datenschutz. Bargeld schützt die Privatsphäre. Also das kann ganz, sag ich mal, handfeste Gründe haben. Ja, irgendein Ehemann kauft ein Weihnachtsgeschenk für die Ehefrau und will halt nicht, dass auf dem gemeinsamen Konto die Abbuchung beim Juwelier ersichtlich wird. Da ist es vielleicht dann doch besser, Bargeld zu nutzen. Aber jenseits dieser, sage ich mal, ganz praktischen Gründe ist es natürlich auch für eine Gesellschaft schön, wenn nicht alle Menschen so gläsern sind. Wenn nicht jeder alles nachvollziehen kann, wenn nicht Profile erstellt werden vom Kaufverhalten, wenn die Leute sich nicht immer getrackt fühlen von alles und von jedem. Das hat auch einen Wert an sich und kann schon als, ja, als Freiheitswert gezählt werden. Es ist natürlich so, das kann auch missbraucht werden. Ja, das Argument kommt an der Stelle auch immer. Anonymität sorgt auch dafür, dass womöglich Kriminelle Bargeld nutzen können, Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit und so weiter, was dann immer genannt wird. Ja, das ist natürlich richtig. Aber dafür kann man auch nicht nur Bargeld verwenden. Und ich persönlich glaube nicht, dass die Kriminalität sich völlig in Luft auflösen würde, wenn wir kein Bargeld mehr hätten. Also insofern kann man dieses Argument auch für den redlichen und ehrlichen Bürger, dass Bargeld die Privatsphäre schützt, denke ich auch bringen. Und es ist und bleibt ein wichtiger Vorteil. Dann das Thema Bargeld und Krisen. Ich habe es hier mal so ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig formuliert. Es gibt eine gewisse Unabhängigkeit in Krisensituationen und Bargeld kann auch ohne Infrastruktur funktionieren. Also Bargeld ist kein absoluter Garant dafür, dass es in jeder Krise immer genutzt werden kann. Es setzt auch bestimmte Sachen voraus. Beispielsweise, wenn eine Krise auftritt, ist es schon gut, wenn Sie das Bargeld schon ein bisschen zu Hause hätten. Falls irgendwie, wie gesagt, das hängt von der Krise ab. Falls eine Flutkatastrophe kommt und alle Geldautomaten überschwemmt sind, dann können Sie halt auch kein Bargeld mehr abheben. Und dann ist der Nutzen von Bargeld auch nicht so groß. Aber wenn Sie zum Beispiel schon Bargeld zu Hause hätten, wie ja auch die Konzeption zivile Verteidigung Ihnen empfiehlt, ja, also es gibt ja so eine Konzeption des Bundesinnenministeriums, wo es eben heißt, haben Sie doch bitte ein paar Kerzen und Decken und Wasser und Lebensmittelvorräte zu Hause, wäre schon ganz gut. Und da steht auch drin, dass eine Bargeldreserve ganz gut wäre. Und wenn Sie das quasi schon zu Hause hätten, dann ist halt Bargeld in Krisensituationen einsetzbar, weil es halt eben keine technische Infrastruktur voraussetzt. Also beispielsweise bei der Ahrtalflut habe ich verfolgt auf Social Media, da hieß es, klar, einige Landesteile waren natürlich unter Wasser, da konnte man jetzt keine Geschäfte tätigen. Aber im Umland, da wo halt noch Infrastruktur vorhanden war, haben die Leute gesagt, Gott sei Dank, ich habe eine Tankstelle gefunden. Und die hat aber leider nur, hat halt nur Bargeld angenommen. Aber sie waren froh, dass überhaupt irgendwas ging. Also bei Naturkatastrophen kann Bargeld von Nutzen sein. Bei Stromausfällen kann Bargeld von Nutzen sein. Oder auch nur bei Terminalausfällen. Ja, es gab ja auch schon Fälle, da sind die Terminals im Supermarkt ausgefallen. Die Karten wurden nicht eingelesen, aber ansonsten hat alles wunderbar funktioniert. Und deswegen haben die Leute halt dann auf Bargeld zurückgegriffen. Und auch die Händler haben sich gefreut, wenn Kunden kamen, die eben noch Bargeld dabei hatten. Das funktioniert natürlich auch nicht in alle Ewigkeit. Also wenn wir in Deutschland 14 Tage Stromausfall hätten, dann glaube ich, wäre Bargeld auch kein Mittel der Wahl mehr zur Bewältigung dieser Krise. Aber in gewissen Situationen, unter bestimmten Bedingungen, kann Bargeld hier sehr nützlich sein. Und wir sehen das auch immer, wir machen auch Publikationen und Analysen und Studien dazu. Und wir sehen einen Zusammenhang, also immer wenn Krisen sind, wird Bargeld nachgefragt. Ja, also wir haben das bei der Finanzkrise gesehen, 2008. Wir haben das bei der Corona-Krise gesehen, also im März 2020 wurde nicht nur Klopapier gehamstert, sondern auch Bargeld. Also die Bargeldnachfrage ging steil in die Höhe. Einfach nach dem Motto, da weiß ich, was ich habe, da habe ich was in der Hand, da habe ich die Kontrolle darüber. Das Geld ist nicht irgendwo, sondern tatsächlich in meinem Portemonnaie oder in meinem Schrank zu Hause. Also Bargeld und Krisen ist schon immer ein wichtiger Zusammenhang, den wir sehen. Ein weiteres Argument ist die Ausgabenkontrolle. Bargeld ermöglicht eine Ausgabenkontrolle im Sinne einer Budgetkontrolle. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, aber dann weiß ich doch gar nicht, wofür ich es ausgegeben habe. Und es ist doch eigentlich viel besser, wenn ich auf in meine Konto-App reinschaue, da sehe ich doch, wohin mein Geld geflossen ist. Bei Bargeld sehe ich es nicht. Ja, das ist richtig. Ohne zusätzliches Haushaltsbuch sehen Sie es bei Bargeld nicht so richtig. Deswegen ist es eher so eine Budgetkontrolle. Also uns haben Leute berichtet, dass sie sich zum Beispiel montags 100 Euro ins Portemonnaie stecken und wissen, es muss halt bis Samstag reichen. Und dann sieht man halt, ja, also wenn am Mittwoch schon 70 Euro davon weg sind, dann habe ich irgendwie ein Problem. Also in dieser Budgetfunktion funktioniert es gut und es ist für bestimmte Bevölkerungsgruppen auch besonders nützlich. Also das berichten vor allem Leute, bei denen es finanziell ein bisschen angespannter ist. Die berichten das häufiger, dass Bargeld für sie da diesen Zweck sehr gut erfüllt. Und auch das Thema Teilhabe, Inklusion. ist ein Argument pro Bargeld. Bargeld kann halt von allen Bevölkerungsgruppen genutzt werden, also insbesondere von Kindern. Sobald sie halt alt genug sind, das Konzept Geld und Wert irgendwie zu verstehen. Da sagen wir auch immer, Bargeld ist gut, um die Kinder an den Umgang mit Geld zu gewöhnen. Ja, sie kriegen dann eine Münze oder einen Schein mit, dürfen sich davon was kaufen und verstehen dann durch dieses haptische Medium Bargeld, das ist natürlich besser als mit irgendeiner Karte, auf die irgendein Wert gespeichert ist. Und habe das zum Beispiel auch schon gesehen in so Mathematikbüchern der Grundschule, wird dann auch tatsächlich mit Scheinen und Münzen gerechnet. Ja, dann heißt dann, male 95 Euro in so wenig Scheinen wie möglich auf. Das fand ich auch spannend. Da muss man dann sich mit der Stückelungsstruktur des Bargelds beschäftigen und wissen, okay, dann nehme ich einen 50er, zwei 20er und einen 5er. Also da kann man die Menschen oder die Kinder sehr plastisch an den Umgang mit Geld heranführen. Aber auch, sag ich mal, für Leute, die sich mit technischen Neuerungen schwer tun, von denen kann Bargeld verwendet werden. Für wohnsitzlose Personen kann es von Vorteil sein. Bargeld ist auch, da sind auch so, sag ich mal, Merkmale auf den Banknoten in Blindenschrift. Die sorgen auch für Inklusion. Also es ist inklusiv, es ist für die gesamte Bevölkerung. Und einige Bevölkerungsgruppen profitieren davon natürlich mehr als andere. Also es gibt auch welche, die sagen, ja gut, ich brauch's nicht. Aber mit Bargeld kann man gut die Breite der Gesellschaft sehr gut abbilden. Und insofern denken wir, dass Bargeld in dem Sinne auch das Miteinander fördert. Das waren jetzt so ein paar Vorteile des Bargelds, Gründe, warum wir es vielleicht lieben könnten oder zumindest schätzen könnten, wenn wir es nicht ganz so stark formulieren wollen. Aber wie geht es denn jetzt an der Stelle weiter? Also es gibt, wie gesagt, gute Gründe, Bargeld zu nutzen. Für einen persönlich, aber auch für die Gesellschaft. In Zukunft steht das Bargeld natürlich vor gewissen Herausforderungen, aber auch Chancen. Wenn wir mal versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das haben wir mit einer speziellen Studie gemacht. Und zwar mit der Studie Bargeld der Zukunft. Da haben wir mal überlegt, wie könnte es denn mittelfristig aussehen. Und zwar jetzt nicht die nächsten 2 oder 3 Jahre, das war uns ein bisschen kurz gegriffen. Aber auch nicht die nächsten, sag ich mal, 50 Jahre, weil das wäre unseriös, so weit in die Zukunft zu schauen. Das kann, glaube ich, niemand wirklich seriös abschätzen, was dahin ist. Aber vielleicht, was in 15 Jahren mit dem Bargeld ist. Die Frage haben wir uns gestellt und haben dazu eine spezielle Studie ins Leben gerufen mit einem Zukunftsforschungsinstitut, wo wir innerhalb der nächsten 15 Jahre Szenarien definiert haben. Wo wir gesagt haben, okay, wie könnten denn mögliche Zukunftsbilder aussehen? Und zwar jetzt nicht nur, es geht nicht nur um den Barzahlungsanteil, es geht darum, um eine gesellschaftliche Einbettung des Bargelds, also ein komplettes Bild dazu zu gestalten oder versuchen zu antizipieren, damit man eine Ahnung hat, wo die Reise hingehen könnte, damit man sich jetzt schon darauf einstellen kann. Das war das Ziel der Untersuchung. Und da haben wir 3 Szenarien herausgefunden. Das eine ist die hyperdigitale Bezahlwelt. In diesem möglichen Zukunftsbild ist es so, dass die Bevölkerung sehr stark dem Digitalen entgegenstrebt, das alles total super und positiv findet. Fast alles wird digitalisiert, die Leute haben keine Vorbehalte und Bargeld ist dann quasi noch da, aber wird nur von ganz bestimmten Gruppen zu ganz bestimmten Zwecken noch verwendet. Und ansonsten spielt es keine große Rolle mehr. Und deswegen haben wir es auch künstlich intelligent, bequem und vulnerabel genannt, weil es natürlich bequem, wenn ich dann alles einfach mit einem Wisch und einem Pling irgendwie bezahle. Aber es könnte natürlich vulnerabel sein, wenn dann mal doch irgendwie eine Cyberattacke oder was auch immer kommt, dann hat man keine Ausfalllösung mehr. Ja, Bargeld ist ja auch eine Ausfalllösung, wenn es anders eben nicht funktioniert. Im Szenario 2, ein weiteres mögliches Zukunftsbild, haben wir eine Bezahlwelt in der Bargeldrenaissance. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da wird von der Annahme ausgegangen, dass man sich wieder auf die Vorteile des Bargelds etwas mehr besinnt, dass man ein bisschen kritischer ist gegenüber dem gesamten Trend der Digitalisierung, dass man nachhaltig sein will, regionale Wirtschaftskreisläufe lieber etablieren möchte und lieber eben so lokal agieren möchte und dafür auch das Bargeld dann stärker nutzt. Und insofern so ein bisschen kritischer, ne? So wie diese Dame da in der Sprechblase, meine Daten gehören mir. Und das nennt sich dann smart, selbstbestimmt und resilient. So haben die Autoren dieser Studie dieses Szenario benannt. Auch in diesem Szenario sinkt der Barzahlungsanteil, aber längst nicht so stark wie bei den anderen beiden. Das 3. Szenario ist die verschwindende hybride Bezahlwelt. Da wird von einer Zukunftsperspektive ausgegangen, wo die verschiedenen Schichten oder Gruppen der Gesellschaft eigentlich so nebeneinander herwursteln. Keinen interessiert so richtig, was die anderen wollen und brauchen. Jeder macht sein Ding. Die einen zahlen halt noch bar, die anderen ganz viel unbar. Die Kreditinstitute ziehen sich weiter zurück aus dem Bargeldgeschäft. Und es gibt einfach kein gesellschaftliches Momentum, wo alle an einem Strang ziehen und sagen, ja, wir müssen aber schon was fürs Bargeld tun, damit es uns nicht völlig abhanden kommt. Sondern es ist eben pluralistisch, segregiert und indifferent, wurde das genannt, dass eben es verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, die nebeneinander herleben und denen es eigentlich alles egal ist. Und da stirbt Bargeld so ein, ja, also stirbt nicht aus. Es gibt immer noch Bargeld, aber es geht weiter so dahin und keinen kümmert's. Das waren drei mögliche Zukunftsbilder, die uns von diesem Zukunftsforschungsinstitut ja so ermittelt wurden. Und insofern, in allen drei Szenarien bleibt Bargeld, in dem Szenario 1 und 3 eben weniger, im Szenario 2 etwas mehr, ist aber eben kein Selbstläufer. Dass man einfach so die Vorstellung hat, das ist halt irgendwie wie fließend Wasser, was aus der Steckdose, Strom, der aus der Steckdose kommt und fließend Wasser aus dem Wasserhahn, so rum. Das ist ja die Vorstellung, die oftmals vorherrscht, dass irgendwie so Sachen einfach da sind. Ja, aber wenn sie nicht genutzt werden, dann sind sie halt vielleicht irgendwann nicht mehr da. Insofern ist es eben kein Selbstläufer, sondern man muss sich irgendwie dafür einsetzen. Und das betrifft dann quasi alle. Die Zentralbanken, die Geschäftsbanken, der Gesetzgeber, der muss vielleicht was dafür tun, damit es möglicherweise nicht so kommt wie in einem dieser Szenarien. Also wir rechnen auch nicht damit, dass eins genauso eintritt, wie es da steht, aber es sind eben mögliche plausible Zukunftsbilder. Und dann ist eben die Frage, wer tut dann irgendwie was in dem Zusammenhang? Also unsere Grundsätze und Prioritäten an der Stelle sind eben, wir wollen die Wahlfreiheit erhalten. Wir als Bundesbank, uns ist es wichtig, dass jeder so zahlen kann, wie er möchte. Und deswegen sagen wir auch nicht, liebe Bevölkerung, bitte, bitte zahlt bar oder zahlt unbar. Sondern uns ist wichtig, dass die Wahlfreiheit weiter bestehen bleibt. Aber dazu muss es eben auch weiter Bargeld geben. Weil ohne Bargeld gibt es auch keine Wahlfreiheit. Und deswegen muss es verfügbar sein, muss irgendwie beim Bürger ankommen und muss auch akzeptiert werden. Also die Akzeptanz an den Verkaufsorten muss eben auch gewährleistet sein, damit man sein Bargeld auch wieder los wird, wenn man es tatsächlich ausgeben möchte. Deswegen, das sind so drei wichtige, sage ich mal, Säulen, auf denen unsere Bargeldstrategie steht. Und konkret, was wir als Bundesbank machen, wo habe ich nochmal zwei Beispiele rausgegriffen. Ja, wir gucken immer wieder nach unserem eigenen Filialkonzept. Also wir haben ja auch eigene Filialen der Deutschen Bundesbank, wo das Geld eben in Verkehr gegeben wird zu den Geschäftsbanken. Und da gucken wir auch immer, wie viel brauchen wir noch, damit die Bargeldinfrastruktur auch von unserer Seite gut aufgestellt ist und dann auch die Geschäftsbanken gut ans Bargeld kommen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen, einige Filialen komplett neu zu bauen, weil sie ohnehin sanierungsbedürftig sind. Und dann sollen sie auch logistisch günstiger gelegen sein, damit die Bargeldakteure nicht in die Innenstädte sich quälen müssen mit ihren großen Transportern. Und da werden wir auch eine gute Summe investieren. Und das andere Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist unser nationales Bargeldforum, das letztes Jahr gegründet wurde. Da ist das Ziel, alle Bargeldakteure, alle Relevanten an einen Tisch zu holen, weil wir als Bundesbank sprechen oft einzeln. Also wir reden mit der Kreditwirtschaft, wir reden mit dem Handel, wir reden mit den Wertdienstleistern. Aber beim Nationalen Bargeldforum sitzen alle an einem Tisch und können gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist auch nicht immer einfach, weil jeder hat natürlich andere Interessen in dem Zusammenhang. Aber allein schon, dass alle gemeinsam an einem Tisch sitzen, sorgt schon mal erstens mal für mehr Erkenntnisgewinn und für mehr, sage ich mal, einen breiteren Raum an Lösungsmöglichkeiten. Aber nicht nur wir machen Dinge, sondern hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, was im Moment von gesetzgeberischer Seite in Planung ist. Und zwar gibt es das sogenannte Single Currency Package von der EU-Kommission. Das ist ein Gesetzesvorschlag, der ist noch nicht verabschiedet. Da ging es eigentlich erst mal darum, einen Gesetzesrahmen zu schaffen für den digitalen Euro. Weil wenn der mal irgendwann kommen sollte, dann braucht er natürlich rechtliche Grundlagen. Und dann hat man sich in dem Zusammenhang gedacht, okay, dann könnten wir vielleicht auch das gesetzliche Zahlungsmittel Bargeld auch noch mal intensiver regeln. Weil bislang ist dieser Terminus gesetzliches Zahlungsmittel nicht so ganz viel geregelt. Also da steht jetzt nicht so viel drin, was es eigentlich konkret bedeutet. Und deswegen, uns interessiert natürlich in dem Zusammenhang vor allem dieses zweite Gesetzespaket, in dem eben die Akzeptanz von Bargeld und der Zugang zu Bargeld gesichert und gestärkt werden soll. Wir werten das als politisches Signal pro Bargeld. Wenn es denn kommt, es ist im Moment noch in der Diskussion, ist noch nicht verabschiedet, aber es ist ein interessanter Gesetzesentwurf, der eben auch die Rolle des Bargelds erhalten und im Idealfall stärken soll. Genau, also das so mal so als bisschen als Ausblick, wo die Reise in Zukunft hingeht, was kann man tun, was muss man tun. Man muss irgendwie auch tätig werden, damit wir eben nicht in so einem Szenario der verschwindenden hybriden Bezahlwelt landen, wo es einfach so dahin geht und keinen interessiert. Und deswegen jetzt nochmal quasi als Zusammenfassung, bevor wir dann in absehbarer Zeit zu dem Diskussionsteil kommen, warum wir Bargeld lieben sollten oder könnten. Wie gesagt, weiß nicht, ob sich jeder mit dieser, sag ich mal, emotionalen Ansprache identifiziert, aber warum wir Bargeld auf jeden Fall schätzen sollten. Quasi, also Bargeld steht einerseits für Freiheit und Selbstbestimmung, ja, wegen der Kontrolle über das eigene Geld, ohne Abhängigkeit von Dritten, von irgendwelchen Finanzintermediären. Es steht für Sicherheit und Stabilität, denn es kann auch in Krisen funktionieren, weitgehend unabhängig von Technik und Strom. Ja, es steht unserer Meinung nach für Teilhabe und Gerechtigkeit, denn jeder kann Bargeld nutzen, egal ob Kind, ob Senior, ob jemand, der kein Interesse an Technik hat oder nicht so viel Kenntnisse oder ohne digitalen Zugang. Es steht für Vertrauen und Nähe, denn es schafft unserer Meinung nach ein greifbares, unmittelbares Verhältnis zum Wert von Geld. Und es steht für Vielfalt und Wahlfreiheit. Es ergänzt quasi die digitalen Zahlungsmittel, die natürlich auch ihren Platz im Zahlungsmittelmix haben, ist ja ganz klar. Niemand will diese ja verdrängen, aber Bargeld gehört eben auch dazu. Es gehört einfach zum, sage ich mal, Blumenstrauß an Bezahlmöglichkeiten selbstverständlich dazu. Und deswegen sehen wir das so, das Verhältnis von Bargeld zu unbaren Zahlungsmitteln ist jetzt kein Entweder-Oder, sondern es ist halt ein Sowohl-als-Auch. Und quasi zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Vortragsreihe zurückkommen. Ja, die heißt ja Wagnis, Mut, Verantwortung. Da habe ich jetzt nochmal quasi auf der Internetseite abgeschrieben. Ja, bei dieser Vortragsreihe geht es um unerschrockene Perspektiven auf die Wirklichkeit, um entschlossenes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln, um Wagnisbereitschaft und Zivilcourage. Quasi ist das Thema dieser Vortragsreihe. Und wenn wir mal gucken, was bedeutet das jetzt fürs Bargeld? Ja, Wagnis. Ist es denn eigentlich schon fast ein Wagnis, sich diesem Thema so zu nähern? Denn man wird ja auch gerne mal als altbacken hingestellt und Deutschland ist ja so weit hinterher und wir brauchen dringend mehr Digitalisierung und wir müssen es endlich mal überwinden. Aber ich sehe ja hier im Saal, das Interesse an dem Thema ist riesig. Von daher ist es vielleicht doch kein so ein Wagnis, sich diesem Thema zu nähern. Brauchen wir vielleicht auch mutige Entscheidungen? Da können wir nachher gerne noch mal irgendwie drüber diskutieren. Ist es denn heutzutage schon mutig, sich für das Bargeld einzusetzen? Erfordert es vielleicht auch Mut, bereit zu sein, außergewöhnliche Entscheidungen zu treffen, um den Erhalt des Bargelds zu sichern. Und das Thema Verantwortung. Also wir als Bundesbank haben natürlich eine Verantwortung. Ja, laut § 3 Bundesbankgesetz haben wir einen Sorgeauftrag für den Zahlungsverkehr und damit eben auch für den Bahnzahlungsverkehr. Und deswegen, wir sehen diese Verantwortung fürs Bargeld. Aus unserer Sicht ist es ein unverzichtbarer Bestandteil des Zahlungsmittelmix und wir tragen mit dafür Sorge, dass die Bürgerinnen und Bürger es eben beziehen können, ausgeben können, horten können, was auch immer man damit machen möchte. Aber natürlich wollen und können wir das nicht alleine machen. Das bezieht alle anderen Akteure des Bargeldkreislaufs mit ein. Also natürlich müssen auch die Kreditinstitute ihren Beitrag leisten, die Wertdienstleister, die Händler und nicht zuletzt auch die Bürgerinnen und Bürger. Denn wenn Bargeld super bereitgestellt wird und total gut überall akzeptiert wird, aber es wird halt nicht genutzt von den Bürgerinnen und Bürgern, dann hat es das Bargeld eben auch schwer. Von daher, Sie alle und wir alle, wir können dazu beitragen, dass Bargeld ein selbstverständlicher Begleiter in allen Lebenslagen bleibt. Und deswegen, ja, einfach mal mit dem Appell enden. Lassen Sie uns das Bargeld lieben. Dankeschön.
Das war die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Wörl. Ihr Vortrag hatte den Titel Unser Bargeld, warum wir es lieben sollten. Sie hat ihren Vortrag am 14. Oktober 2025 in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Wagnis, Mut, Verantwortung. Organisiert hat diese Reihe die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in 4 neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten, hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.